Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr, ich danke dir für die Worte, die du Paulus in den Mund gelegt hast, in die Gedanken, und er hat es niedergeschrieben. Und ich danke dir, dass du uns beistehen wirst, dass wir diese Worte in uns aufnehmen und jeder von uns das daraus empfängt, was ihm weiterhilft. Amen. Liebe Geschwister, wir haben gestern den Epiphaniastag gefeiert. Ich habe meine Bitte, könnt ihr das Mikro ein kleines bisschen runternehmen? Danke. Epiphanias heißt übersetzt Erscheinungsfest. Der Epiphaniastag erinnert daran, wenn Gott erscheint, hinterlässt das Spuren auf unserer Erde. Und das hat Konsequenzen. Diese Spuren machen Mut. Denn wenn du die Spur siehst, weißt du, derjenige war da. Und du darfst damit rechnen, er kommt wieder oder ist vielleicht noch da. Und die Spuren, die Gott hinterlässt, sie lassen uns etwas erkennen von seiner Art, von seinem Herzensanliegen und von seiner Art, Ziele zu erreichen. Und deshalb hat die Epiphaniaszeit auch das Potenzial, dass sie unser Gottesbild korrigiert. Dass sie das, was wir uns dachten, verblassen lässt und ersetzt durch die Fakten, die Gott gesetzt hat. Ich möchte uns den Predigttext lesen, ein Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, in dem Paulus Spuren Gottes beschreibt. 1. Korinther 1, Abvers 26. Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch zum Glauben berufen hat. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, damit er die beschämt, die sich selbst für klug halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft, denn er hat uns durch ihn zur Weisheit gemacht, gerecht gesprochen, das Leben geheiligt und uns erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll stolz sein auf das, was Gott getan hat. Der Herr segne an uns dieses Wort. Ihr Lieben, das ist ein stachlicher Text. Oberflächlich gesehen bin ich ganz schnell auf der Schiene, merkwürdig, Gott mag keine Konkurrenz, braucht er ein Überlegenheitsgefühl, fürchtet er menschliche Stärke, ist er etwa eitel? Ich muss genauer hinschauen, dass ich erkenne, der Schwerpunkt sind nicht Gottes Gefühle, sondern unser Wesen. Das menschliche Wesen. Bitte überlegt mit, was passiert, wenn ein Mensch klug ist, stark und erfolgreich. Zunächst erst einmal freut derjenige sich darüber und hoffentlich andere mit. Das Problem ist aber, dass nur wenige Menschen die Kraft haben, dass sie dann trotzdem demütig bleiben. Wir Menschen neigen dazu, dass wir, wenn wir uns stark genug fühlen, Türme bauen, um unsere Stärke zu zeigen. Als ich Schulkind war, war das höchste Gebäude, das Menschen errichtet haben, der Moskauer Fernsehturm mit rund 500 Metern. Ein Zeichen, was für eine überlegene Nation. Ist inzwischen Geschichte. Der Staffelstab wurde weitergereicht nach Asien, in die arabischen Staaten. Ich habe den Überblick verloren, wer zurzeit das höchste Gebäude errichtet hat, das Menschen zu errichten vermögen. Jetzt frage ich euch, welchen Sinn haben diese hohen Gebäude? Dass sie ingenieurtechnische Meisterleistungen sind, daran habe ich keinen Zweifel. Aber sie haben keinen Sinn. Außer, dass Leute ihre Macht demonstrieren und sagen, das können wir. Wenn man nach Ulm fährt und den Turm des Ulmer Münsters besteigt, wird erfahren, dass das der höchste Kirchturm in Deutschland ist. Und die sind stolz drauf, dass der Turm, ich glaube, 3 Meter höher ist als die Türme des Kölner Doms. Na, der Spitzenreiter sind die Bayern, ganz klar. Leute, welchen Sinn haben diese Türme, außer dass Generationen von Gemeinden und Kirchvorstehern damit beschäftigt sind, diese Bauwerke zu erhalten? Denkmäler der Selbstdarstellung. Menschliche Türme, sie demonstrieren etwas und sie werden zur Geisel für die, die es erhalten müssen. Gott hat eine andere Handschrift. Gott baut nicht Türme, sondern Gott legt Gärten an, in denen Mensch und Tier leben können. Und Gott stiftet Gemeinschaften, in denen Menschen mit ihren Gaben einander dienen. So wie es vorhin im Römerbrief gelesen wurde. Das ist Gottes Handschrift. Gärten, Gaben, dienen. Schaut euch um, wo findet ihr das? Dass Menschen einander ergänzen, darauf verzichten, dass sie sich rühmen oder rühmen lassen, sondern sich daran freuen, dass sie etwas für andere tun können. Das gibt es. Und wo findet ihr das, dass menschliche Hybris hohe Türme errichtet und andere quält damit? Die menschliche Gier ist der Schlüssel zum Text. Paulus weiß, wovon er schreibt. Wir wissen über seine Biografie nicht sehr viel. Wir wissen aber, in der Zeit, als er noch Saulus hieß, war er auch von der Gier besessen. Die Gier, für Gott etwas zu tun. Die reine Lehre der Schrift so zu verbreiten, dass der Irrglaube der Christen ausgerottet wird. Das war sein Turm. Ich beseitige die Christen. Und er war sich sicher, dass das seine Aufgabe ist. Aber Gott ist ihm begegnet, damals vor Damaskus. Christus ist ihm begegnet und hat seine Gier mit einer unendlichen Liebe durchbrochen, hat diese Schale zerstört und hat das Herz des Paulus gestiftet. Aus dem Saulus wurde ein Paulus. Und Paulus sagte, ja, Herr. Und es wurde aus dem, der andere vernichtet, der ein Zeuge ist, selbst wenn er sein eigenes Leben damit in Gefahr bringt. In seiner Biografie findest du, was passiert, wenn ein Mensch sagt, Herr, dein Geist wohne in meinem Herzen. Die Gier wird besiegt. Die Verletzungen des Herzens werden geheilt und die Augen werden geöffnet für den nächsten Schritt, den Gott dich führt, zusammen mit den Menschen, die neben dir unterwegs sind. Das ist Gottes Handschrift. Ich möchte das gerne anwenden. Du hast von Gott viele und gute Gaben bekommen. Und wenn deine Gaben sich verbinden mit dem, was Gottes Geist dir sagt, dann entfaltet sich eine wunderschöne und große Kraft. Und es entstehen Gemeinschaften, die den Titel Familie Gottes verdienen. Und in diesen Gemeinschaften entstehen Oasen, in denen Menschen Kraft schöpfen können für die Wege des Alltags, die sie alleine gehen müssen. In diesen Oasen darfst du frei atmen und darfst gerne leben. Ich weiß, dass auch unsere Gemeinde Züge dieser Familie Gottes hat, dass da nach oben immer Luft ist, ist mir auch klar. Das sind alles möglich, aber nicht perfekt. Aber wir erleben es und wir ermöglichen es einander, dass der Geist Gottes uns diese Atempausen schenkt. Dass noch Luft nach oben ist, hat nichts damit zu tun, dass Gott uns nicht mehr gönnt, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir ständig auch in der Versuchung sind zu sagen, wow, sind wir aber stark, sind wir aber toll, richtig haben wir es gemacht. Immer dann, wenn Menschen sich rühmen und wenn Menschen sich darstellen, fallen sie raus aus diesem Kraftfluss Gottes und fangen wieder an, Türme zu bauen. Aber Gott sorgt dafür, dass wir das erkennen. Und diese Predigt heute ist ein Stückchen dessen, wo Gott sagt, überlege, wie ist es bei dir? Wie ist es mit deinem Herz? Hältst du Ausschau nach den Türmen deines Handelns? Oder bist du offen für das Wirken des Geistes Gottes? Bitte stell dir die Frage und bitte beantworte sie dir selbst. Aber es lohnt sich, wenn Gottes Geist in unserem Herzen wohnen darf. Paulus hat es in diesen wenigen Versen in einer Weise getan, ist ja ein Paulus, ne? Der kann eben schreiben. Er hat ein Bild eingebaut, das ist nur versteckt zu erkennen. Im Galaterbrief hat er dieses Bild viel deutlicher beschrieben. Wenn ein Mensch sich für Gottes Geist öffnet, ist sein Herz ein Stück von diesem Garten und in diesem Garten wachsen Früchte. Als ich Kind war, hatten meine Eltern einen Garten in Tschubau. In diesem Garten stand ein wunderschöner Süßkirschbaum. Herrliche, wirklich süße, knackige Süßkirschen. Und ich wurde genötigt, dass ich auf diesen Baum raufklettere und Kirschen ernte. Was glaubten ihr, was mit den ersten zwei Händen Kirschen passiert ist? Die sind garantiert in dem Korb gelandet. Nee, die habe ich gegessen. So lange, bis ich keinen Appetit mehr hatte auf Süßkirschen und dann habe ich in den Korb geerntet. So ist das. Wenn du die Früchte Gottes erntest, hast du als erstes selber was davon. Darfst es genießen und es ist genug da. Wenn Gott wachsen lässt, lässt er reichlich wachsen und dann bleibt viel übrig für die, die neben dir unterwegs sind. Paulus beschreibt in diesem Brief im Korintherbrief, langsam wird es kompliziert mit der Wortfindung, vier Früchte. Die erste Frucht heißt Weisheit, die nächste heißt Gerechtigkeit, die dritte heißt Heiligung, die vierte heißt Erlösung. Ich möchte mit euch zwei dieser Früchte mal näher angucken. Ich möchte euch Appetit machen auf diese Früchte. Wir stehen am Jahresanfang. Und vermutlich habt ihr auch Pläne gemacht für die kommenden 12 Monate, 11,5 genau. Wir haben Wünsche. Na, du möchtest bestimmte Beete in deinem Garten anlegen. Du möchtest bestimmte Räume renovieren. Wir mussten voriges Jahr schon festlegen, wann wir dieses Jahr Urlaub machen wollen und wo. Kann ich nie verstehen. Weil woher will ich denn wissen, wie das Wetter in der Urlaubszeit ist? Aber das ist ein anderes Thema, regt mich auf, dass ich im November sagen muss, wann ich nächstes Urlaub mache. Aber es ist eben so. Also, gut, wir haben irgendwas geplant. Und wir werden uns Mühe geben, dass unsere Pläne einigermaßen aufgehen. Aber wir wissen nicht, ob sie aufgehen. Mach dir einen guten Plan, leg noch einen zweiten an. Sei kein Wicht, mach einen dritten, denn der zweite funktioniert auch nicht. Unsere Pläne, sie können eins, Sie können sagen, was war, was sehe ich heute, aber ich weiß nicht, was sein wird. Und dort ist die Grenze menschlicher Pläne. Und dort ist der Punkt, wo Gott sagt, und was wäre, wenn ich dir raten darf, wie du planst? Was wäre, wenn du mich fragst, wie sehen die göttlichen Pläne für unser Leben im neuen Jahr aus? Denn Gott sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wie eine Landschaft vor sich. Und ich kenne keinen besseren Berater für Planungen als ihn, meinen himmlischen Vater. Praktisches Beispiel. Aus Gründen, die ich nicht erklären kann, ist ein Projekt wie angestemmt. Es geht keinen Meter weiter. Ich bitte, es geht nie weiter. Ich dränge, es geht nie weiter. Es ist wie blockiert. Herr, warum? Wart's ab. Und dann vergeht etwas Zeit und plötzlich funktioniert's. Weil die Zeit reif ist. Ich habe es in Wittstorf vorhin erzählt. Ich will es hier nur kurz andeuten. Ihr kennt das Kirchgemeindehaus in Wittstorf. 1995 haben wir gesagt, wir würden ein Haus brauchen. Hatten nämlich keins mehr. Die Baracke war nur noch Feuerholz. Ging nichts. 1996 ging nichts. 1997 konnten wir das Gemeindehaus bauen. 1998 wäre es nicht mehr gegangen. Gott hat geplant. Und er hat eins und eins und eins zusammengefügt, dass drei entstanden ist. Das ist seine Art. Ich erlebe das auch bei Predigten. Ich fange im Normalfall mittwochs an einer Predigt zu arbeiten und ich merke dann irgendwo, hör auf, du kommst keinen Schritt weiter. Ich würde aber gerne, weil am Freitag keine Zeit oder so. Und Gott sagt, wart's ab. Und dann klingelt das Telefon. Es fragt mich jemand was ganz Einfaches, Sachliches. Und weil ich ein bisschen Quatscher bin, reden wir über dies und jenes weiter. Und plötzlich kommt in dem Gespräch der zündende Gedanke, der mir gefehlt hat. Das passiert so oft. Danke Gott, dass du Pläne machst. Ich will dir Mut machen, bitte Gottes Geist, dass er in deinem Herzen wohnt, damit deine Pläne in seinen Händen zu einem sinnvollen Konzept werden. Ich möchte noch auf eine zweite Frucht eingehen, das hatte ich ursprünglich nie geplant, aus bestimmten Gründen bietet es sich aber sehr an. Die vierte Frucht, die Paulus benennt, heißt Erlösung. Ein Mensch, der erlöst wird, unterliegt wohl Zwängen, sonst würde er keine Erlösung brauchen. Jeder von uns kennt den Satz, eigentlich müsste ich, aber weil geht's nie. Und diese, warum es nicht geht, hat oft etwas mit Zwängen zu tun, auf die wir vermeintlich keinen Einfluss haben. Bedingungen um uns herum oder auch Begrenzungen in uns selber. Und Gottes Geist zerbricht diese Ketten. Zwänge zerbrechen unter Gottes Kraft. Er ist stärker. Und das verstehe ich unter Erlösung. Wenn zum Beispiel ein Mensch ein schlechtes Gewissen hat und ganz peinlich bestimmte Situationen umgeht, weil in den Situationen rauskommen könnte, dass er einen Fehler gemacht hat. Gottes Geist zerbricht diesen Zwang, indem er sagt, dann bekenn doch bitte deine Schuld. Gib es zu, lass es dir vergeben und du bist frei. Und du kannst wieder handeln, kannst dich wieder frei bewegen. Gottes Geist zerbricht Ketten. Ich muss euch nie erklären, dass das zivile Leben morgen in Deutschland lahmgelegt sein wird. Und ihr kennt die Ursachen. Ihr kennt die Gesetze, die halbgewalkt erlassen worden sind. Und ihr kennt den Zorn der Leute, die sagen, so kann es nie weitergehen. Ich hatte vorgestern ein Gespräch mit einem Bauern, der hat mir das mal näher erklärt, was die Gesetze in der ursprünglichen Form für ihn bedeuten. Es würde für ihn bedeuten, dass er noch Geld mitbringen muss, wenn er Milch verkaufen will. Dass das nicht funktioniert, verstehe sogar ich. Und ich verstehe, dass Leute sagen, diesen Schwachsinn machen wir nicht länger mit. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Warum wird solcher Schwachsinn erlassen? Glaubt bitte nicht, dass die Leute, die unsere Regierung bilden, dumm sind. Sind sie überhaupt nicht. Aber sie unterliegen Zwängen. Und die stecken in einem Dilemma. Wer sich damit näher auskennt, soll es beschreiben. Ich merke nur, die sind nicht frei. Und die handeln als Getriebene und erlassen fix ein Gesetz, damit irgendwas erstmal auf dem Papier steht. Leute, ein Gesetz und 14 Tage später, ach nee, das können wir so nie machen. Das kenne ich von mir. Solche kurzatmigen Entscheidungen fälle ich dann, wenn ich nicht weiter weiß. Unsere Regierung weiß nicht weiter. Das ist das Bild, was sich für mich ergibt. Was ist passiert? Es sind Leute angetreten, die gesagt haben, jo, wir schaffen das. Der amtierende Kanzler ist der erste Kanzler in einer ganzen Serie gewesen, der sich geweigert hat, zu sprechen, so wahr mir Gott helfe. Er hat bewusst auf Gottes Hilfe verzichtet. Ich vermute, er hat diese Entscheidung bereut. Falls es jemand gibt, der ihn darauf aufmerksam macht, dass das die Ursache sein könnte. Wir könnten jetzt lange über die Personen, die Verantwortung in diesem Land tragen, reden. Es führt uns aber nie weiter. Die Frage heißt, wie kann es weitergehen? Denn es hängt das Schicksal von 80 Millionen Menschen von diesen kurzatmigen Entscheidungen ab. Deins auch, meins auch. Wir brauchen es, dass die Verantwortlichen in diesem Land sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben und ich gebe dir mein Amt und ich bitte dich, leite mich durch deinen Geist. Bist du bereit, für diese Runde zu beten? Bist du bereit, Gott darum anzuflehen, dass die Verantwortung tragen, sich für Gott öffnen? Zu welcher Partei sie gehören, ist zweitrangig. Erstrangig ist, dass sie sich öffnen für das Reden Gottes. Dort sehe ich einen Weg. Es ist meine Sicht der Situation. Du darfst anderer Meinung sein, aber ich will, dass wir leben können. Und andere übrigens auch. Wer Verantwortung trägt, braucht Erlösung von den Ketten, die Menschen zwingen. Und Gott hat die Kraft zu erlösen. Denn Gott tut eins, er entlarvt die Lügen, jetzt komme ich zurück zum Manuskript, die Menschen packen. Eine dieser Lügen heißt zum Beispiel, zeige keine Schwäche. Wer Schwächen zeigt, ja, der hat doch keine Chance. Ja, wer keine Schwächen zeigt, der wird anfangen müssen, dass er so tut, als kann er alles. Kann aber keiner von uns. Die zweite Lüge heißt, du bist nur etwas wert, wenn du Erfolg hast. Also wenn nur erfolgreiche Leute miteinander reden, das kannst du nur noch weglaufen. Wenn die sich gegenseitig erklären, wie toll sie sind. Und die dritte Lüge, die mir wichtig geworden ist, heißt, alle anderen sind besser als du. Das macht dich sowas von kaputt. Und das sind alles Lügen, die irgendwelche Mächte uns einflüstern und zum Schluss vielleicht sogar wir selber. Und Gott sagt, Schluss jetzt, nichts davon ist wahr. Erstens, du hast Schwächen. Die habe ich eingebaut in dein Leben. Gott hat Schwächen in uns eingebaut, damit es Punkte gibt, an denen wir die anderen brauchen. Jede Schwäche ist eine Botschaft Gottes. Wer ist der Mensch, der dich ergänzen kann? Erfolge. sind nicht unsere Erfolge. Es sind die Früchte der Gaben Gottes. Und wenn ich das begriffen habe, dann werde ich nicht mehr verzweifelt den Erfolgen nachjagen, sondern werde fragen, Gott, welche Gaben darf ich denn heute benutzen? Und alle anderen sind besser als du. Nee, das ist Unfug. Du hast viel zu Wege gebracht. Sonst würdest du heute nicht hier sitzen. Und die anderen können auch etwas und du auch. Na, wir sind wieder bei diesem Bild der Familie Gottes. Für die sind wir geschaffen. Das ist seine Handschrift. Er fügt Menschen zusammen zu einer Gemeinschaft, die den Garten, den Gott schenkt, gemeinsam bewohnt und bearbeitet. Das ist Gottes Plan. Auf dieser Erde wird das nur andeutungsweise gelingen, aber es ist ein schönes Bild für den Himmel. Ein Garten für Mensch und Tier, in dem Menschen wie eine Familie zusammenleben. Und ich freue mich auf den Himmel. Und bis dahin lebe ich auf dieser Erde. Nicht ungerne, aber ich merke, ich brauche Gottes Geist in meinem Herzen. Und das möchte ich euch als Einladung gerne vorlegen. Bittet ihn darum, dass sein Geist in euch wohnt, die Gaben erweckt, die er euch geschenkt hat, den Blick weitet für die Menschen, die mit euch unterwegs sind und seine große Kraft entfaltet, indem er ihn gemeinsam lobt, ihm dankt und für ihn wirkt. Dann braucht man keine Türme, sondern dürfen die Früchte genießen, welche heißen Weisheit, Gerechtigkeit, Erlösung und Heiligung. Ich habe sonst immer einen Zettel für die Predigt, heute sind es mal mehr. Bittet Gott herein in euer Herz. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.